Es ist Dienstag, der 7. April 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell die Stimme der Vernunft mit Stefan Kloss am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schauen wir auf die Themen dieser Sendung. In unserer Serie rund um das Spurengas CO2 sprechen wir mit Dr. Stefan Uhlich. Er ist promovierter Geowissenschaftler und es geht unter anderem um die Fragen, gibt es überhaupt den Treibhauseffekt? Wenn ja, was hat das CO2 damit zu tun, also Kohlendioxid? Und gibt es eventuell auch kosmische Einflüsse auf unser Klima? Dann schauen wir zum Roten Meer und dort, genauer gesagt, auf die Straße von Bab al-Mandab. Das ist jene Meerenge vor der Küste des Jemen. Dort droht möglicherweise der nächste Kriegsschauplatz im Nahen Osten. Wir analysieren die Lage gemeinsam mit Dr. Alfred Schlicht. Er ist deutscher Islamwissenschaftler, Orientalist, ehemaliger Diplomat und Buchautor. Wie ist die Situation der religiösen Minderheiten in Iran? Darüber sprechen wir mit Professor Farsin Banki. Er wurde in Teheran geboren, verbrachte seine Kindheit in Baden-Württemberg und in Teheran, wo er auch das deutsche Abitur ablegte. Dann folgte ein Studium in der Schweiz, er lebt jetzt in Zürich. Farsin Banki ist Bildungsphilosoph. Und Uwe Jochem blickt in seinem Kommentar auf das Osterfest zurück, genauer gesagt, auf den deutschen Bundespräsidenten Steinmeier sowie den deutschen Kanzler Merz. Denn beide äußerten sich zum christlichen Osterfest so gut wie gar nicht. Das sind unsere Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Der Iran-Krieg dauert inzwischen schon länger als 5 Wochen. Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Angriffe haben die iranischen Revolutionsgarden die wichtige Wasserstraße von Hormus geschlossen. Vereinzelt dürfen Schiffe wieder passieren, aber nur, wenn sie eine iranische Genehmigung haben und wenn sie offenbar eine Gebühr zahlen in Höhe von, so heißt es, 2 Millionen Dollar. Allerdings muss diese Gebühr in chinesischer Währung entrichtet werden. Die Auswirkungen sind weltweit zu spüren. Die Spritpreise sind in exorbitante Höhen geschossen. Und es deutet sich ein zweiter Schauplatz an. Auch eine Meerenge, ein Nadelöhr. Und die liegt zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden. Sie heißt Bab al-Mandab. Über die Gemengelage im Nahen Osten und Mittleren Osten spreche ich mit Dr. Alfred Schlicht. Er ist deutscher Islamwissenschaftler, Orientalist und ehemaliger Diplomat. Guten Tag, Herr Schlicht.
Guten Tag.
Bevor wir über die Meerenge sprechen, schauen wir noch einmal auf den Iran-Krieg insgesamt. Aus Ihrer Perspektive, ist der Iran jetzt besiegt, so wie es US-Präsident Trump ja mehrfach gesagt hat, oder nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Wie Sie selbst sehr deutlich machen, der US-Präsident hat das mehrfach schon behauptet und es war nie der Fall. Der Iran ist weiterhin in der Lage, seine Nachbarn anzugreifen. Der hat amerikanische Flugzeuge abgeschossen, der beschießt weiterhin Israel. Der ist also noch ziemlich aktiv und die Bestände, die er noch hat, reichen noch Wochen, wenn man Militärexperten Glauben schenken darf.
Die US-Geheimdienste berichteten ja, dass die Hälfte der iranischen Raketenabschusseinrichtungen noch intakt seien. Ist das Regime in Teheran bzw. sind die iranischen Revolutionsgarden widerstandsfähiger als zunächst gedacht?
Die sind sicher widerstandsfähiger als zunächst gedacht, jedenfalls widerstandsfähiger, als das die jetzige amerikanische Regierung gedacht hat, die ja nicht so sehr auf Experten zählt, sondern auf ihren subjektiven Eindruck. Natürlich gibt es Menschen in den USA, die genau wussten, was in Iran vor sich geht und wie die Potenziale dort sind und wie die Waffenausstattung dort ist. Aber auf diese hat man in letzter Zeit eher weniger gehört.
US-Präsident Trump hatte ja in den sozialen Medien am Osterwochenende den Iran aufgefordert, die Straße von Hormus zu öffnen. Er benutzte dabei mehrere Schimpfworte, die will ich jetzt nicht wiederholen. Gleichzeitig drohte er mit weiteren Bombardierungen. Was halten Sie von dieser Rhetorik als, ich sag mal, ehemaliger Diplomat?
Präsident Trump hat schon mehrfach gedroht und mehrfach angekündigt, dass es die Hölle losbrechen werde und damit die Iraner unter Druck zu setzen versucht. Das hat immer nicht funktioniert und wird auch jetzt nicht funktionieren. Und deshalb ist er auch ungehalten, denn er ist es nicht gewohnt, dass seine Vorgaben und seine Prognosen von der Realität ignoriert werden. Und das ist er nicht bereit hinzunehmen. Wir werden also auch weiter sehen, wie sich das entwickelt, wenn er jetzt erfährt, dass sein neues Ultimatum von den Iranern auch ignoriert werden wird.
Dazu werden wir gleich noch kommen. Der Iran schoss ja bisher weiterhin Raketen und Drohnen auf die anderen Golfstaaten ab und richtete teilweise beträchtliche Schäden an. Warum verhalten sich die betroffenen Länder Bahrain, Kuwait, die Vereinten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien so passiv oder täuscht da mein Eindruck?
Diese Länder sind sehr viel kleiner flächenmäßig und sind auch viel bevölkerungsärmer als der Iran. Und diese Länder werden eines Tages wieder mit dem Iran leben müssen, wenn die USA vielleicht abgezogen sind oder nicht mehr so viel Interesse an der Region haben. Die müssen darauf achten, dass sie keine rote Linie überschreiten, die es ihnen dann eines Tages vielleicht schwer machen würde, mit den Iranern zu einem neuen Modus vivendi zu finden. Das heißt, sie werden nicht so schnell in einen Krieg gegen den Iran aktiv und selbstständig einsteigen. Sie werden erst einmal versuchen, auf kleiner Flamme zu kochen und eine rote Linie nicht zu überschreiten. Es wird sicher irgendwann eine Schmerzgrenze geben, die sie nicht mehr bereit sind zu akzeptieren, aber das ist noch nicht erreicht.
Iran hat ja schon beträchtliche Schäden angerichtet in den Golfstaaten. Da wurden ja Ölförderanlagen oder auch Verarbeitungsanlagen getroffen. Man sieht dort auf verschiedenen Satellitenbildern große dunkle Rauchschwaden in Richtung Himmel schweben. Also da ist schon militärisch ziemlich was los und auch viel Zerstörung.
Da ist sehr viel los und das hat man auch erwartet, dass das so kommen wird. Und trotzdem sind diese Länder nicht bereit, dieses hohe Risiko einzugehen, das eine aktive Kriegsbeteiligung mit sich bringen würde. Man muss sich denken, die sind ja sehr nahe dran. Und da hat Iran ein großes Instrumentarium, was sie machen könnten. Das kann nächtliche Landungen geben, die dort stattfinden. Die können Terroristen einschleusen. Da ist also sehr viel, was Iran machen könnte. Denn Iran ist ja seit Jahrzehnten auf Konflikte vorprogrammiert.
Kommen wir mal zu einem anderen möglichen Kriegsschauplatz. Ich hatte ihn schon angedeutet. In der Region die Straße von Bab al-Mandab, die Meerenge, ist 27 Kilometer breit und verbindet den Golf von Aden mit dem Roten Meer. Von dort gelangen die Handelsschiffe dann in der Regel über den Suezkanal ins Mittelmeer und schließlich nach Europa. Direkt an der Meerenge liegt der Jemen. Dort haben in einigen Landesteilen die Houthi-Milizen das Sagen und die werden ja vom Iran unterstützt. Und der Sprecher des iranischen Parlaments hat erst kürzlich auf X angedeutet, dass man ja eventuell auch die Meerenge blockieren könnte. Ist das jetzt schon eine direkte Drohung gegen die internationale Handelsschifffahrt oder wie kommt das bei Ihnen an?
Das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass Iran mit den Houthis ein Mittel in der Hand hat, hier sehr aktiv zu werden und hier auch sehr viel Schaden für seine Gegner anzurichten. Denn in der Tat ist es möglich, diese Meerenge fast unpassierbar zu machen. Natürlich kann man sie nicht ganz sperren, aber wir haben bereits im Jahr 2024 gesehen, dass die Houthis vom Jemen aus die Möglichkeit haben, hier der Schifffahrt sehr gefährlich zu werden, sodass viele Handelsschiffe dann einfach nicht mehr durch diese Wasserstraße gefahren sind, weil es einfach zu risikoreich war und versicherungstechnisch auch zu teuer.
Wie eng sind denn die Houthi-Milizen religiös, organisatorisch und vor allem finanziell mit Teheran verbunden?
Teheran hat seit vielen Jahren ein Netzwerk aufgebaut mit allen schiitischen Kräften in der Region. Die Houthis sind eine Sippe aus dem schiitischen Jemen. Der Jemen hat sunnitische und schiitische Glaubensangehörige. Bisher waren die Sunniten seit den 50er Jahren immer an der Macht. Und jetzt hat der Iran dafür gesorgt, dass durch seine Hilfe die Schiiten wieder an die Macht gekommen sind. Und die beiden haben so ein symbiotisches Verhältnis. Die Schiiten spielen nur eine wichtige Rolle im Jemen, wenn der Iran sie unterstützt. Und der Iran hat hier eine Vertretergruppe, also eine Gruppe von Menschen, die iranische Interessen mit ihren eigenen verbinden und verknüpfen. Und der Iran möchte mit diesen Leuten und wird das auch schaffen, seinen Einfluss im Südwesten der arabischen Halbinsel aufrechterhalten.
Normalerweise passieren ja rund 12% des Welthandels durch die Meerenge, doch internationale Reedereien warnen inzwischen vor einer Durchfahrt. Also die Meerenge ist ja schon längst eine Krisenregion.
Die Meerenge ist schon lange eine Krisenregion. Sie hat sich immer wieder erholt, weil sie eben doch sehr gut geeignet ist für die Schifffahrt. Aber jetzt hat ja die Houthi-Miliz wieder Israel beschossen. In der Nacht vom 28. zum 29. März gab es einen Schuss auf Israel. Das war natürlich ein Warnschuss. Da sollte gezeigt werden, wir können wieder ins Tableau kommen. Und wir können nicht nur Israel, sondern umso leichter das Bab al-Mandab beschießen, denn das ist ja vor der Haustüre. Das kann man sehr leicht beschießen, da braucht man auch keine allzu großen Mittel. Und wer nach Israel schießen kann, der kann auch das Bab al-Mandab empfindlich treffen.
Gegenüber auf der anderen Seite liegt ja Djibouti, sozusagen nur einen Steinwurf entfernt. Dort haben die USA, China, Frankreich, Italien und Japan jeweils eigene Militärstützpunkte. Auch Deutschland ist dort vertreten. Warum werden diese Länder nicht aktiv?
Diese Länder müssen nicht aktiv werden. Es gibt keinen Grund, die Situation anzuheizen. Es gibt keinen Grund, hier eskalatorisch zu wirken. Die sind vorhanden und werden im Falle einer Notwendigkeit dort auch tätig werden. Es sind ja auch nicht nur diese Länder, sondern wir müssen ein bisschen weiterschauen. Im Norden von Somalia ist Somaliland ein seit vielen Jahren de facto unabhängiges Gebiet. Und es ist sehr signifikant, dass Israel gerade dieses Somaliland als einziger UN-Staat anerkannt hat. Das soll nämlich ein Stützpunkt für Israel werden, damit man im Falle eines Falles dann eines Tages auch gegen das Bab al-Mandab bzw. zur Freihaltung des Bab al-Mandab eingreifen kann und vielleicht auch gegen die Houthis vorgehen kann.
Die USA und der Iran verhandeln angeblich über eine 45-tägige Feuerpause. Das klingt nicht nach Sieg oder auch nicht nach militärischer Niederlage für keine Seite. Das klingt eher wie ein, ich sag mal, militärisches Patt. Wie interpretieren Sie diese angeblichen Verhandlungen? Genaues wissen wir ja bisher noch nicht.
Da gibt es sicher indirekte Verhandlungen, also nicht direkt zwischen einem Amerikaner und einem Iraner, sondern über Dritte. Und da ist es durchaus möglich, dass man dann eine Pattsituation als Erfolg verkaufen wird. Darin ist ja der US-Präsident groß, dass er jeweilige Situationen als das Bestmögliche und das von ihm Erreichte darstellt. Also das könnte man sich schon vorstellen, dass da eine 45 Tage Waffenruhe kommt. Aber vielleicht auch nicht, das ist ganz offen. Da hat man wirklich Interpretationsspielraum. Aber es wäre natürlich für den US-Präsidenten gut, wenn er eine Art Waffenruhe zustande bekäme. Denn es gibt ja nun in den USA, auch unter seinen eigenen Anhängern, immer mehr Menschen, die mit diesem Krieg nichts anfangen können und die ihn eigentlich nicht mehr schätzen.
Ihre Prognose, wie geht es weiter in diesem Konflikt? Wird es eine Feuerpause geben und danach einen längerfristigen Frieden oder ist das alles noch zu unüberschaubar?
Also ich finde es sehr unüberschaubar und ich finde es auch sehr volatil. Also man weiß gerade bei einem Menschen wie Trump nicht genau, was er tun wird. Da gibt es die verschiedensten Optionen. Natürlich ist er jetzt noch in der Phase, wo er Schlimmes androht und vielleicht macht er auch Schlimmes und er hat sich ja auch, wie man sieht, an den militärischen Entwicklungen vorbereitet, unter Umständen da auch eine Landung durchzuführen. Das alles wissen wir noch nicht. Ich glaube, dass es in nicht allzu langer Zeit einen Rückzug der Amerikaner geben wird, den Präsident Trump als großen Erfolg verkaufen wird.
Über einen potenziell weiteren Kriegsschauplatz, die Meerenge von Bab al-Mandab, sprach ich mit dem Islamwissenschaftler und früheren Diplomaten Dr. Alfred Schlicht. Noch ein Hinweis, im Kohlhammer Verlag ist sein Buch »Das Horn von Afrika« erschienen. Darin wird auch die Brisanz der Meerenge mehrfach thematisiert. Herr Dr. Schlicht, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Dienstag nach Ostern. In einer losen Reihe beschäftigen wir uns hier im Kontrafunk mit dem Thema CO2, Kohlendioxid. Über wohl kaum ein anderes Thema wurde und wird in Medien und Öffentlichkeit schon seit Jahren dauerhaft so sehr debattiert und gestritten wie um das kleine Spurengas. CO2 sei schädlich und beeinflusse unser Klima nachhaltig negativ. Das Treibhausgas müsse unbedingt verbannt werden, sonst stehe die Menschheit vor dem Abgrund, behaupten Regierungen und Klimalobbyisten in zahlreichen Ländern, von einigen Ausnahmen mal abgesehen. UN-Generalsekretär Guterres drückte sogar den ultimativen Angstknopf, als er sagte, die Erde koche. Deutschland hatte sich danach gleich mal zum Klimamusterschüler aufgeschwungen und will ab 2045 klimaneutral sein. Was ist los mit dem CO2 in unserer Serie? Rund um das Spurengas spreche ich mit Dr. Stefan Uhlig, studierter und promovierter Geowissenschaftler. Guten Tag, Herr Uhlich.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kloß.
Machen wir mal eine Zeitreise. Welche Rolle spielte das CO2 erdgeschichtlich? Gab es das schon immer? Und wenn ja, in welchen Konzentrationen verglichen mit heute, sagen wir mal?
Zunächst hat das CO2 bei der Temperaturentwicklung in der Erdgeschichte noch nie eine Rolle gespielt. Es gab Zeiten, da waren die CO2-Konzentrationen 10-mal höher als heute. Vielleicht fange ich einfach mal an und gehe zurück zur Temperaturentwicklung. Als Geowissenschaftler hat man das Klimageschehen in der Erdgeschichte vor Augen. Wenn man die letzten 2 Milliarden Jahre betrachtet, dann waren die Temperaturen immer höher als heute. Und es gab nur wenige Kälteepochen, wie in der wir heute leben, seit 2,6 Millionen Jahren. Wir hatten Phasen, die in Zusammenhang zu bringen sind mit den großen Gebirgsbildungen. Da waren eben die CO2-Gehalte in der Luft 10-mal höher. Da sprechen wir von 4.000, 5.000 ppm, also Teile pro Million.
Ja, und heute, wie viel ppm haben wir heute, wenn wir das mal vergleichen?
Wir haben heute 430 ppm, was auch in Prozent ausgedrückt 0,04% sind. Es ist ein Spurengas, wie andere auch. Und wenn man über die letzten 450 Millionen Jahre die Korrelation betrachtet zwischen Temperatur und CO2-Konzentration, also der Zeitraum von 450 Millionen Jahren ist gegeben, weil da einfach die Datendichte von geochemischen und isotopenchemischen Daten ausreichend ist. Wenn man diese Korrelation betrachtet, dann gleicht die einer Punktwolke und der Korrelationsfaktor R ist kleiner als 0,2.
Also keine wirklich starke Korrelation?
Gar keine.
Wir springen mal in die Jetztzeit ganz kurz. Nun sagen ja heute Politik und auch viele, ich sag mal sogenannte Klimaexperten, die warnen, wenn das CO2 jetzt weiter ansteigt, auch wenn es erstmal so niedrig ist, dann nimmt der Treibhauseffekt zu und dann wird es richtig heiß auf der Erde. Also stimmt das jetzt oder nicht?
Das stimmt nicht. Und zwar spielen da 2 Fakten eine Rolle. Zunächst einmal ist die Atmosphäre kein Treibhaus. In einem Gewächshaus sind alle Seiten geschlossen und die Luft innerhalb des Gewächshauses erwärmt sich und kann nicht entweichen. Das ist in der Atmosphäre nicht gegeben. In der Atmosphäre haben wir ein offenes thermodynamisches System und wir haben auf der Erde so komplexe horizontale und vertikale Luftströmungen, dass wirklich mit einem Gewächshaus oder Treibhaus nicht zu vergleichen ist.
Nun hat sich ja in den vielen großen Medien, also nicht im Kontrafunk natürlich, aber in vielen großen Medien das Narrativ vom menschengemachten Klimawandel etabliert. Das wird ja ständig befeuert. Aber es stimmt ja, wir Menschen stoßen ja seit über 150 Jahren mehr Kohlendioxid aus. Das ist doch auch ein Fakt, kann man doch sagen, oder?
Das ist korrekt. Nur die anthropogene Emission von CO2 ist geringer als 5% der Gesamtemissionen in die Atmosphäre. Das bestätigt sogar die IPCC, also das Intergovernmental Panel for Climate Change. Natürlich steigt unsere Emission aufgrund der industriellen Entwicklung. Aber wenn man noch mal kurz auf die letzten 200 Jahre kommt, wo das CO2 von 280 ppm bis heute auf 430 ppm gestiegen ist, dann sieht man, dass es ein monotoner Anstieg ist von plus minus 2 ppm im Jahr. In den letzten 200 Jahren, nach dem Ende der kleinen Eiszeit, die durchaus 1 bis 2 Grad kälter war als heute, haben wir ein Auf und Ab der Temperaturen. Zum Beispiel zwischen 1880 und 1910 haben die Temperaturen abgenommen. Genauso auch zwischen 1945 und 1975. Danach ging es wieder hoch, aber zwischen 1998 und 2014 haben die Temperaturen stagniert, also der Temperaturanstieg. Und auch wenn man die letzten Jahre betrachtet, gibt es Jahre, die waren deutlich kälter als die Vorjahre. Und das Interessante dabei ist, da lässt sich das CO2 überhaupt nicht davon beeindrucken und auch nicht, dass wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg das Wirtschaftswunder hatten, die Industrie richtig angefangen hat und unsere Werke CO2 in die Luft emittiert haben. Und auch seit 40 Jahren haben die Entwicklungsländer Indien und China industriell so aufgerüstet und aufgeholt, da zeigen sich die Konzentrationen auch unbeeindruckt von CO2. Und auch während der Corona-Zeit, wo man ja zwangsweise alle Aktivitäten eingeschränkt hat, auch das zeigt keine Delle in der CO2-Entwicklung der letzten Jahre.
Kurze Ergänzung, anthropogen, also menschengemacht, ja. Herr Ohlich, Sie haben ein Buch geschrieben, der Titel Der natürliche Klimawandel, Fakten aus geologischer, archäologischer und astrophysikalischer Sicht. Da haben Sie sich eingehend mit der Geschichte von CO2 beschäftigt und da fiel mir gleich das Wort astrophysikalisch auf. Was ist damit gemeint?
Wir befinden uns mit der Erde in unserem Spiralnebel der Milchstraße. Die Sonne bestimmt das Wetter und das Klimageschehen. Das heißt, es geht darum, wie viel Energie die Sonne emittiert und was davon bei uns ankommt. Im Sonnensystem haben wir zwei große Planeten, Saturn und Jupiter, deren Kräfte unsere Umlaufbahn bestimmen und auch die Erdachsneigung verändern. Das sind astrophysikalische Parameter, die unsere Umlaufbahn bestimmen. Und auch die Entfernung, das ist das eine. Aber diese beiden großen Planeten bestimmen auch die Prozesse in der Sonne. Das heißt, die Magnetströme innerhalb der Sonne verändern sich aufgrund dieser Riesenplaneten auch. Und somit haben wir eine pulsierende Sonne. Und da ist der Basiszyklus mehr oder weniger 11 Jahre, zwischen 8 und 14 Jahren. Und in einem Sonnenzyklus wird auch das Magnetfeld der Sonne umgepolt. Nach 2 Zyklen ist es wieder die alte Polorientierung. Das heißt, wir haben 2 Einflüsse von der Astrophysik. Einmal, wie die Sonne Energie generiert und abgibt. Und das andere ist, was davon dann auf der Erde ankommt. Dadurch, dass wir aus Eiskernen die Klimageschichte oder Temperaturgeschichte der letzten 430.000 Jahre kennen, wissen wir, dass in dieser Zeit es 3 bis 4 große Eiszeiten gab, um Zwischeneiszeiten von ungefähr 20.000 Jahre Dauer, wie wir sie heute haben. Das heißt, wir sind eigentlich am Ende schon dieses Zyklus der Zwischeneiszeit und wir werden in den nächsten paar tausend Jahren wieder in die nächste Eiszeit abtauchen.
Ohlich, jetzt haben wir mal gehört, also die Geschichte des CO2. Dann haben wir von Ihnen gehört, es gibt astrophysikalische Einflüsse, es gibt mehrere Zyklen. Nun kritisieren Sie in Ihrem Buch, dass Diskussionen über den Klimawandel emotional geführt würden, irrational und ideologisch geprägt seien und dass sie wissenschaftlich nicht offen seien. Nun gibt es ja zahlreiche sogenannte Klimaexperten, die vor dem Untergang warnen. Ignoriert die Wissenschaft die Fakten und setzt lieber, ich sag mal, Klimascheuklappen auf? Was ist da los aus Ihrer Perspektive?
Ganz im Gegenteil. Es besteht kein Konsens in der Klimawissenschaft. Es gibt sehr viele kompetente Wissenschaftler. Auch das, was ich in meinem Buch zusammengefasst habe und auch jetzt erzähle, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen von Hunderten, ja, vielleicht sogar von Tausenden von Naturwissenschaftlern. Nun war es aber so in den 80er und 90er Jahren, dass Temperatur- und CO2-Anstieg parallel liefen. Darauf haben die Klimamodelle gemacht, die viel mehr auf CO2 gesetzt haben und die ganzen natürlichen Faktoren, Einflüsse ignoriert haben. Wenn man dann die Prognosen dieser Klimamodelle verfolgt, wie sie gemacht wurden für die nächsten 20, 30 Jahre, also sprich fast bis heute, sieht man, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den Prognosen der Temperaturentwicklung und den realen gemessenen Temperaturen. Die gegenwärtigen Temperatur-Klimamodelle können Klimavergangenheit nicht abbilden. Nicht mal die Klimavergangenheit der letzten 200 Jahre, geschweige denn der letzten 2000 Jahre mit den Klimaoptima des Mittelalters oder den Klimapessima der Völkerwanderungszeit und der kleinen Eiszeit. Und noch weniger die Zwischeneiszeitzyklen der gegenwärtigen Kälteepoche von 2,6 Millionen Jahren.
Ein Ergebnis dieser Modelle ist ja das, ich sag mal, berühmte 1,5-Grad-Ziel. Das ist ja auf der Pariser Klimakonferenz 2015 beschlossen worden. Politik und Klimaaktivisten weltweit sagen, dass sich die Erde bis 2010 nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen darf. Es dürfen nicht 1,5 Grad dazukommen. Schlafwandelt da die Weltgemeinschaft in irgendwas rein oder ist das ein politisches Kalkül? Was vermuten Sie? Was steckt hinter diesem 1,5 Grad Narrativ?
Das ist ein politisches und ökonomisches Kalkül.
Herr Uhlig, könnten wir uns nicht eigentlich darüber freuen, dass es in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten wärmer geworden ist, dass wir quasi in einer temporären Warmzeit leben? Und könnten wir nicht die aktuelle Wärme eigentlich genießen, damit auch der geringe Verbrauch an Heizenergie und bessere Lebensqualität? Könnte man das nicht auch so sehen?
Man muss es so sehen, weil das Temperaturminimum, also die tiefsten Temperaturen auf der Erde, waren vor 20.000 Jahren mit 15 Grad weniger. Das heißt, der historische Mensch damals musste gucken, wie er überlebt mit Jagen und Sammeln. Und erst als dann vor rund 11.000 Jahren die Temperaturen so langsam auf unser Niveau anstiegen und vor 8.000 Jahren hatten wir das Temperaturmaximum dieser Zwischeneiszeit mit einigen Grad wärmer als heute. Und da ist es doch, wo die Kulturgeschichte der Menschheit angefangen hat.
Global Greening Effekt, seitdem das CO2 angestiegen ist. Was ist damit gemeint und gibt es diesen Effekt wirklich, Ihrer Meinung nach?
Es geht nicht um meine Meinung, sondern um die Fakten, die seriöse Wissenschaftler herausgefunden haben. Über Satellitenauswertungen kann man ganz genau zurückverfolgen, wie die Erde in den letzten 40 Jahren 30-50% grüner geworden ist. Das ist dem zunehmenden CO2 geschuldet, wie auch den angenehmen Temperaturen. Die Pflanzen brauchen Wärme und brauchen CO2. Und man muss sich auch vor Augen halten, wenn die Konzentration von CO2 auf 200 ppm zurückgehen, was häufig war während den Eiszeiten, dann kämpfen die Pflanzen ums Überleben. Und fällt die Konzentration unter 150 ppm, dann findet so gut wie keine Photosynthese mehr statt und die Pflanzen sterben ab. Das heißt, wir sind am unteren Rand über dem, was die Pflanzen überhaupt benötigen. In Gewächshäusern zum Beispiel, also in richtigen Gewächshäusern, wird die Atmosphäre innen mit CO2 angereichert, damit die Pflanzen bei 1600 ppm besser gedeihen und die Ernte besser ausfällt.
Letzte Frage, Herr Uhlig, auch nochmal eine politische Frage in eine politische Richtung. Deutschland hat ja jetzt ein wichtiges sogenanntes nationales Klimaschutzziel. Bis 2045 sollen Treibhausgasemissionen, so steht es da, so weit verringert werden, dass, so steht es auch dort, Treibhausgasneutralität erreicht wird, also nur hier in Deutschland. Dafür werden ja auch Kohlekraftwerke stillgelegt nach und nach. Es entstehen stattdessen Solarparks, es werden immer mehr Windräder gebaut. Und weil Solar und Wind nicht immer zuverlässig Strom liefern können, will die Regierung jetzt auch Gaskraftwerke bauen. Ist Deutschland mit seinem, sage ich mal, Klimaneutralitätsbestreben auf dem Holzweg unterwegs?
Total. Das CO2 hat keinen weiteren Einfluss auf die Temperaturentwicklung. Da können wir machen, was wir wollen. Das CO2 wird die nächsten Jahre weiter mit 2 ppm pro Jahr ansteigen. Und wenn wir in die nächste kleine Eiszeit in 200-300 Jahren abtauchen, wird die Konzentration wieder beträchtlich abnehmen.
Über das Spurengas CO2 und seine Bedeutung sprach ich mit dem Geowissenschaftler Dr. Stefan Uhlig. Herr Uhlig, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für das Interesse.
Thank you.
Haben Sie zum christlichen Osterfest Botschaften vom deutschen Bundespräsidenten oder vom deutschen Bundeskanzler gehört oder gesehen? Nein? Dann haben Sie nichts verpasst. Es gab so gut wie gar keine. Keine von Kanzler Friedrich Merz, der ja Vorsitzender der CDU ist, der christlich-demokratischen Partei, und auch nicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, er ist Sozialdemokrat. Keiner konnte sich zu einer richtigen Osterbotschaft durchringen. Es gab von beiden nur ein paar dürre Zeilen. Hören Sie dazu den Kommentar von Uwe Jochum.
Ostern ist vorbei. Aber diesmal war etwas anders. Damit meine ich nicht den Ablauf der Festzeit, die ungetrübt von spektakulären liturgischen Fehlgriffen war und sich damit positiv von den Skandalen der zurückliegenden Weihnachtszeit abhob. Ich meine auch nicht die phrasenhaften Verlautbarungen, die wie immer von Repräsentanten der beiden Großkirchen im Vorfeld des Festes an die Medien durchgereicht wurden. Ich meine vielmehr das hilflose Reden und laute Schweigen auf der Seite der Politik. Mitten in Europa und vor allem in seinem Kernland, das wie kein anderes europäisches Land durch einen langen religiös motivierten Bürgerkrieg und eine lange religiöse Spaltung gekennzeichnet ist, mitten in diesem Land gähnt zu Ostern ein intellektueller und verbaler Abgrund. Schauen wir auf den Bundespräsidenten. Der sprach Ende März noch ausführlich über militärische Stärke und europäische Geschlossenheit. Am grünen Donnerstag kam von seiner Pressestelle dann aber nichts weiter als die Meldung, wer demnächst den Verdienstorden der Bundesrepublik erhalten werde. Zu Ostern kam zunächst nichts. Erst am Karsamstag ließ der Präsident eine aus zwei Sätzen bestehende Osterbotschaft nachreichen, die in aller Dürftigkeit erklärte, Ostern erinnere uns daran, dass immer wieder ein neuer Anfang möglich sei. Schauen wir auf den Bundeskanzler. Auch von ihm kam zu Ostern zunächst nichts. Aber weil dieses Nichts auf den sozialen Medien dann wohl doch zu heftig kritisiert wurde, reichte der Kanzler am Ostersonntag eine Videobotschaft nach. Diese bestand immerhin aus mehr als zwei Sätzen, brachte aber in 34 Sekunden auch nicht mehr zustande als das, was der Bundespräsident so dürr erklärt hatte, nämlich, dass Ostern das Fest des Neuanfangs sei. Man kann es auch so sagen. Zweimal kam von unseren bundesdeutschen Höchstrepräsentanten im Vorfeld zu Ostern nichts. Und als dann endlich doch etwas kam, war es im Grunde wieder nichts. Das haben Präsident und Kanzler übrigens mit dem britischen König Karl gemein. Der ließ als Oberhaupt der anglikanischen Kirche erklären, dass es in diesem Jahr von ihm keine Osterbotschaft an sein Volk geben werde. Der höchste britische Verteidiger des Glaubens, so sein offizieller Titel, hat offenbar Besseres zu tun, als den christlichen Glauben wenigstens verbal zu verteidigen. Bleibt noch ein Blick auf Frankreich als Dritten im österlichen Bunde. Wie nicht anders zu erwarten, diskutierte man in dem Land, das sich auf seinen Laizismus viel zugute hält, angesichts des Osterfestes zwar die Frage, wo sich das Präsidentenpaar übers Osterwochenende aufhalten werde, aber eine Osterbotschaft des Präsidenten gab es nicht. Alle diese das Osterfest begleitenden verbalen Verlegenheiten und öffentlichen Beschweigungen ratifizieren, was als kulturelle Verschiebung sich schon seit Jahrzehnten bemerkbar macht und nun ganz offensichtlich einen Kipppunkt erreicht hat, nämlich das Christentum zählt nicht mehr. Die Politik hat daraus die Konsequenzen gezogen. Sie schaut sich um nach neuen Aufmerksamkeitsfeldern, von denen sie meint, dass dort etwas zu holen ist. Man muss nicht lange suchen, um zu finden, was die Politik längst gefunden hat. Wenn wenige Wochen vor dem christlichen Osterfest der Bundespräsident zum islamischen Fest des Fastenbrechens eine umfangreiche Grußbotschaft auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch herausgibt, wenn der Bundeskanzler zum Ramadan in Deutsch, Türkisch und Arabisch Grüße an die hierzulande lebenden Muslime sendet, wenn endlich die Grünen das islamische Fastenbrechen ganz offiziell in den Räumen des Bundestags begehen, dann wissen wir, dass im Kalkül dieser Leute das Christentum eine Brachfläche und der Islam die Religion ist, die es jetzt zu bestellen gilt. Wären diese Politiker religiös gebildet, wüssten sie freilich, dass das Christentum seit jeher nicht die Religion des machtpolitischen Triumphs war, sondern des Opfers. Nicht aus schierer Macht entsteht eine die Menschen motivierende Zukunft, sondern aus dem Durchgang durch das gemeinsame Opfer, wie es an Ostern gefeiert wird. Drehen wir also unsere Gedanken zu Ostern einmal noch um. Nicht mit Ostern ist es vorbei, sondern mit einer Politik, die glaubt, es sei mit Ostern vorbei.
Sie hörten einen Kommentar von Uwe Jochum. Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir blicken jetzt in den Iran. Seit über 5 Wochen tobt dort der Krieg. Amerikanische und israelische Flugzeuge greifen Ziele in Iran an. Das dortige Regime schießt weiterhin Raketen und Drohnen auf Nachbarstaaten am Golf ab und nimmt dort auch US-Stützpunkte ins Visier. Zu Beginn des Krieges hatte ja US-Präsident Trump kurzzeitig darüber spekuliert, iranische Kurden zu bewaffnen, die dann sozusagen als Bodentruppen gegen die Regierung in Teheran ins Feld ziehen sollten. Doch zu dieser Bewaffnung kam es dann nicht. Wie steht es eigentlich um die religiösen Minderheiten in Iran? Darüber spreche ich mit Professor Farsin Banki. Er ist Schweizer, hat iranische Wurzeln, er lebt in Zürich, er ist promovierter Pädagoge und er ist Bildungsphilosoph. Guten Tag, Herr Banki.
Guten Tag, Herr Klosch.
Der Iran mit seinen über 90 Millionen Einwohnern gilt ja oft als das Land der Perser, aber in Wirklichkeit ist das Land ein ethnisches Mosaik, ein Vielvölkerstaat sozusagen. Welche ethnischen Gruppen leben in Iran?
Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ist persischsprachig. Iran ist kein ethnisch homogenes Land und die Aserbaidschaner im Nordwesten, die größte Minderheit, vielleicht 20-25%. Die Kurden im Westen, seit Jahrzehnten zwischen kultureller Unterdrückung und bewaffnetem Widerstand hin und her gerissen. Dann die Araber in Khuzestan im Südwesten, sitzend auf dem größten Ölreichtum des Landes und mausearm. Die Belutschen dann im Südosten, das ist eine der ärmsten Provinzen Irans, sunnitisch doppelt marginalisiert, als Ethnie und als Glaubensgemeinschaft. Und schließlich noch die Luren, ein altes iranisches Volk in den Zagrosbergen, kulturell reich, politisch unsichtbar. Und last but not least die Turkmenen im Norden, ebenfalls sunnitisch, ebenfalls an den Rand gedrängt. Was alle verbindet, ihre Sprachen werden in Schulen nicht unterrichtet, ihre Kulturen werden geduldet, aber nicht anerkannt. Ihr Reichtum, Öl, Gas, Land fließt nach Teheran. Und wenn Sie mir gestatten, ein Schlusswort darunter zu setzen, Minderheit in Iran zu sein, bedeutet oft, für das Land arbeiten, ohne vom Land zu profitieren.
Also sind die Minderheiten nicht gleichberechtigt?
Sie sind nicht gleichberechtigt, nein. 300 Jahre lang Katakomben, Märtyrertum, Verfolgung durch den römischen Staat. Aus dieser Erfahrung heraus hat es eine Theologie der Minderheit entwickelt. Würde ohne Macht, Zeugnis ohne Zwang, Gewissen gegen den Staat. Das ist keine Schwäche, das ist seine zivilisatorische Prägung. Und es ist kein Zufall, dass die Idee der Religionsfreiheit, wie wir sie heute kennen, aus dieser Tradition heraus entstanden ist. Der Islam hat diese Geschichte nicht. Er entstand in Medina, sofort als Staatsreligion, Rechtsordnung, Militärmacht. Nicht Katakomben, sondern Kalifat. Und das hat theologische Konsequenzen bis heute. Der klassische Islam kennt kein Minderheitsdenken aus eigenem Erleben. Judentum, Christentum und Islam sind abrahamitische Geschwister. Sie teilen denselben Stammvater, denselben Monotheismus. Das verbindet und das trennt mit besonderer Schärfe. Die drei anerkannten Minderheiten dürfen existieren, aber nur innerhalb der Grenzen des islamischen Gesetzes. Das ist kein Gleichheitsrecht, es ist ein Gnadenrecht.
Sie hatten es bereits erwähnt, es leben in Iran auch Aserbaidschaner, 20 Millionen. Das sind ja mehr als im Nachbarland Aserbaidschan. Und sie haben relativ guten Zugang zu höheren Staats- und Militärämtern. Wie ist das jetzt? Diese große Minderheit, hat die sich bedingungslos auch aus pragmatischen Gründen sozusagen dem theokratischen Regime in Teheran gefügt?
Ja, natürlich. Wissen Sie, es bleibt Ihnen ja keine andere Wahl. Das war unter dem Schah genauso wie jetzt auch in der Islamischen Republik Iran. Wissen Sie, ich denke immer an ein Beispiel. Diese Aserbaidschaner sind ja nicht nur dort konzentriert in Aserbaidschan, also um Tabriz herum und Urmiye und so weiter, sondern sie sind über ganz Iran zerstreut. Die ganze Food-Kette ist in türkischen Händen. Und das sind die geheimen Regierenden, sagen wir in Iran.
Das Stichwort Kurden, die wurden ja bereits erwähnt in unserem Gespräch. Für die Kurden ist die Lage bedeutend schwieriger. Ich hatte es auch in der Anmoderation erwähnt. Laut einem UN-Bericht von 2018 sind viele politische Häftlinge in Iran Kurden, also fast die Hälfte aller Insassen. Und wir erinnern uns, 2022 wurde die junge Kurdin Mahsa Amini von der Sittenpolizei totgeprügelt, weil sie angeblich die Kleiderordnung nicht befolgt hatte. Betreibt die iranische Regierung auch eine selektive Minderheitenpolitik?
Das kann man so sagen. Ich würde, wenn Sie gestatten, der Reihe nach vorgehen. Ich fange in der Regel immer mit den Gemeinschaften im Detail an, nämlich mit den sogenannten Baha'is. Das ist die verfolgte Minderheit. Die Baha'i-Religion entstand in Iran selbst im 19. Jahrhundert als Abspaltung aus dem schiitischen Islam. Und genau das macht sie in den Augen des Regimes zur Bedrohung. Sie sind keine fremde Religion, sondern eine innerislamische Herausforderung. Und die größte nicht-muslimische Minderheit, 300.000 bis 350.000 Personen, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag, die es da gibt, landesweit verstreut, überhaupt nicht rechtlich anerkannt und damit vollständig rechtlos. Keine Eigentumsrechte, kein Zugang zu Universitäten, systematische Verfolgung, Zerstörung der Baha'i-Heiligtümer, Demolierung von Friedhöfen, Leichen wurden exhumiert. Eine Beobachtung der Human Rights Watch 2024, die Verfolgung der Baha'i sei im Gesetz verankert und offizielle Regierungspolitik. Und 2025, also letztes Jahr, nach dem US-israelischen Angriff auf Nuklearanlagen, wurde die Baha'i-Gemeinde öffentlich als unzerbrechlich mit dem Zionismus verbunden und sogar verleumdet. Und nun kämen wir eigentlich zu den Christen. Es ist Ostern und in dieser Zeit sollten wir vor allem auch über die Christen sprechen.
Genau, die christliche Minderheit in Iran. Wie geht es dieser Minderheit?
Das Christentum in Iran ist gespalten in zwei grundsätzlich verschiedene Realitäten. Das rechtlich anerkannte ethnische Christentum, nämlich die Armenier oder die Assyrer. Und das rechtlich inexistente Christentum der Konvertiten vom Islam. Diese Spaltung ist kein Zufall. Ich würde sagen, das ist Regierungspolitik. Wenn wir zu den ethnischen Christen kommen, dann gibt es da zwei große Gruppierungen. Die einen sind die Armenier, das ist die älteste christliche Gemeinschaft Irans mit eigenem Schulwesen, Kirchen- und Parlamentssitz. Hauptzentren sind Teheran, Isfahan und Tabriz. Die zweite Gruppe, das sind die Assyrer. Das sind ungefähr 10.000 bis 20.000, meist Angehörige der apostolischen Kirche des Ostens oder chaldäisch-katholisch. Obwohl verfassungsrechtlich anerkannt, werden auch sie verfolgt, sobald sie Konvertiten aufnehmen oder auf Persisch predigen. Für beide Gruppen gilt, wer einen Muslimen in Kirche lässt oder auf Farsi predigt, überschreitet die rote Linie des Regimes und wird strafrechtlich verfolgt. Und jetzt kennen wir zu der zweiten großen Gruppe, nämlich die Konvertiten. Das ist die interessante Gruppe. Das sind nämlich alles Christen ohne Rechte. Die eigentliche Dramatik liegt bei den Konvertiten. Sie sind die am schnellsten wachsende Gruppe und die schutzloseste. Schätzungen reichen bis zu 1 Million Menschen, die im Verborgenen zum Christentum übergetreten sind. Da keine legale Kirche Konvertiten aufnehmen darf und Gottesdienste auf Farsi verboten sind, beten Konvertiten in sogenannten House Churches. Das sind illegale Hauskirchen in Privatwohnungen. House Churches gelten dem Regime als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Wer eine leitet, riskiert bis zu 10 Jahre Haft. Wer daran teilnimmt, wird verhaftet und verhört.
Was ist aus Ihrer Perspektive der Grund, warum die Zahl der Konvertiten in Iran angestiegen ist in den vergangenen Jahren?
Ja, das ist natürlich der Druck, den die islamische Regierung auf die Bevölkerung ausgeübt hat. Das Problem ist ja, die haben sich in alle Belange eingemischt. Wenn zum Beispiel Ramadan war, dann waren alle Geschäfte geschlossen. Man durfte in der Öffentlichkeit nicht essen, man durfte nicht trinken, man wurde sofort zurechtgewiesen, man wurde abgeführt und so weiter. Also dieser Druck, der war für die meisten Leute nicht mehr auszuhalten.
Welche Methoden wenden die Behörden in Iran an, um diese Konvertiten, diese christliche Minderheit zu verfolgen?
Die Verfolgung läuft auf mehreren Ebenen gleichzeitig. So ist es geheimdienstlich, sozial und digital, wenn Sie so wollen. Im Juli 2024 wurde Spyware auf konfiszierten Mobiltelefonen installiert, um Freigelassene nach der Entlassung weiter zu verfolgen. Besonders betroffen ist die Stadt Urmia in West-Aserbaidschan, eine Region mit hoher Minderheitendichte. Mehrere Hauskirchen wurden durch Spitzel unterwandert. Verhaftete werden unter Druck gesetzt, als Informanten an ihre Gemeinden zurückzukehren. Verhaftete verlieren oft ihre Arbeit. Kinder werden aus Schulen verwiesen. Ein Drittel der verhafteten Christen hatten mehrere Bibelexemplare bei sich. Bibelbesitz gilt als Strafbestand.
Kommen wir mal zu einer anderen religiösen Gruppe, Herr Professor Banki. Ich habe kürzlich eine TV-Reportage gesehen, die war allerdings aus dem Jahr 2014. Da besuchte ein Journalist Juden in Teheran und die dortigen rund 20 Synagogen. Ein Vertreter der jüdischen Gemeinde saß damals sogar als Abgeordneter im Parlament. Rund 10.000 Juden sollen in Iran leben. Das klingt, wenn man das zum ersten Mal hört, erstaunlich. Welche Rolle spielen Juden in Iran bzw. die jüdische Minderheit?
Die jüdische Gemeinschaft in Iran reicht bis in die babylonische Diaspora des 6. Jahrhunderts vor Christi zurück. Sie ist eine der ältesten jüdischen Gemeinschaften der Welt. Heute ist sie ein Schatten ihrer selbst. Also vor der Revolution 79 haben wir ungefähr zwischen 80.000 und 100.000 Juden im Iran gezählt. Heute nur noch 9.000 bis 20.000. Das ist eine inoffizielle Schätzung. Verfassungsrechtlich anerkannt mit eigenem Parlamentssitz, faktisch, aber unter dauerndem Misstrauensverdacht. Jede Verbindung zu Israel gilt als Hochverrat. Das Regime betreibt virulenten Antisemitismus auf staatlicher Ebene und behauptet zugleich, die iranischen Juden zu schützen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, an diesen Präsidenten namens Ahmadinejad. Der hatte ja in Iran eine Konferenz ausgerufen zum Holocaust, wo er den Holocaust gefeiert hat. Und das ist eben das, was ich meinte. Sie betreibt Antisemitismus auf staatlicher Ebene und behauptet zugleich, die iranischen Juden zu schützen. Das geht nicht.
Wenn wir mal das Gesagte aus diesem Interview zusammenbringen, Herr Banki, könnte der Iran noch zu einem gefährlichen ethnisch-religiösen Schmelztiegel werden, wie einst auch Jugoslawien, das ja dann in den 1990er Jahren auseinandergebrochen ist?
Ja, auf alle Fälle. Die Minderheiten, vor allem die religiösen Minderheiten, nach dem Krieg oder nach diesen Auseinandersetzungen, dass es denen dann an den Kragen geht.
Der aktuelle Krieg in Iran, die Rolle der Minderheiten, das haben wir besprochen mit dem Bildungsphilosoph Professor Farsin Banki. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war Kontrafunk aktuell für heute. An dieser Stelle möchte ich Sie noch kurz einladen zu einem Rundgang durch den Kontrafunk-Shop. Den finden Sie auf unserer Webseite shop.kontrafunk.radio. Da gibt es zum Beispiel das Kontrafunk-Cap. Dieser Hut ist ein Statement für unabhängigen Journalismus, klare Worte und gegen den betreuten Denkzwang unserer Zeit. Dann gibt es den Kontrafunk-Regenschirm. Der geht natürlich bei Regen, aber er ist auch wirksam bei Trockenheit, Dürre und extremer Hitze, die uns ja permanent vorhergesagt werden. Und last but not least, ein Muss, das Kontrafunk-Badetuch auf einer Liegewiese ausgebreitet, ist die Schrift sogar vom Flugzeug aus erkennbar. Kann sein, dass deswegen jemand bei Ihnen sogar landet. Einfach mal ausprobieren. Mit jedem Kauf unserer Produkte unterstützen Sie die wertvolle Arbeit des Kontrafunks. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und möchte noch auf die Sendung Krieg und Frieden hinweisen hier im Kontrafunk. Darin erörtert unter anderem der Journalist Pierre Heumann, der in Tel Aviv lebt und arbeitet, die aktuelle Lage im Nahen Osten. Krieg und Frieden hier im Kontrafunk um 11.05 Uhr, 17.05 Uhr und 21.05 Uhr. Ich bin Stefan Kloss und sage auf Wiedersehen für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.